Schein nähern wir uns langsam unserem Ziel. 4 verschiedene Flughäfen, immer wieder müssen wir uns orientieren, wohin geht's jetzt? Was ist das für eine Sprache? Abwechselnd Hektik, weil es zeitlich eng wird, und Langeweile, weil viel zu viel Warterei. Massen von Menschen, unbekannte Sprachen und Gerüche. Alles fremd. Flugzeugessen, Luftlöcher, mir ist schlecht. 4-mal starten, 3-mal landen und jetzt die letzte Landung. Wir haben es geschafft, wir sind da, Halleluja. Wir sind müde und völlig fertig und schwanken über den festen Boden, der doch eigentlich fest sein sollte, sich aber nicht so anfühlt. Spannung und Freude mischen sich mit Jetlag-Gefühl und Bettschwere. Und jetzt alles auf Englisch. Passkontrolle, Zollkontrolle, vorsichtshalber, alles okay. Kontrolle vorbei, vor uns öffnet sich die letzte Tür und dann stehen sie da. Grinsend, mit einem Schild, Welcome, willkommen. Sie freuen sich, dass wir da sind, sind zu viert eine Dreiviertelstunde mit dem Auto zum Flughafen gefahren, um uns willkommen zu heißen in der Fremde. Ich bin willkommen. Wir fallen uns in die Arme, nach 3 bzw. nach 7 Jahren sehen wir uns wieder endlich. Mir kommen die Tränen, ich bin willkommen. Liebe Gemeinde, vielleicht ein bisschen extrem, aber umso anschaulicher haben wir das erlebt. Willkommen zu sein am anderen Ende der Welt. Es tut uns allen gut, willkommen zu sein. Es ist schön, wenn sich jemand freut, dass wir da sind und wenn er das auch zeigt und sich nicht nur so nach innen freut, sondern wenn er sich nach außen freut und es deutlich wird, du bist willkommen. Wir haben eben das Kinderlied gesungen, deshalb war mir das auch so wichtig, dass wir das singen, weil das das so deutlich macht, wir sind willkommen im Vaterhaus Gottes. Darum soll es heute gehen. Willkommen, hallo im Vaterhaus, Kinder, kommt rein und Erwachsene. Ja, die Tür steht weit auf. Willkommen, hallo im Vaterhaus, schön, dass du da bist. Fühl dich wie zu Haus. Was bringst du heute mit ins Vaterhaus? Gottes Liebe ist hier, hell und warm. Der Vater wartet schon, nimmt dich in den Arm. Kindgemäß formuliert, dass wir bei Gott willkommen sind. Ich mag dieses Lied, das geht mir schon seit Tagen gar nicht mehr aus dem Kopf, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und ich liebe diese Vorstellung, dass Gott mich in den Arm nimmt. Dieses Willkommensein bei Gott wird im heutigen Predigttext, im Vers, beschrieben, allerdings mit einem anderen Bild. Der Vers, der uns heute beschäftigt, steht in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel im Neuen Testament, auch in einem der letzten Kapitel, im vorletzten Kapitel, Offenbarung 21, Vers 3. Die Offenbarung ist ja insgesamt ein sehr geheimnisvolles Buch mit vielen Bildern. Johannes schildert eine Sicht, die er von Gott erhält. Eine Sicht auf das, was passieren wird und was einmal sein wird. Und in den letzten Kapiteln schildert er, wie Gottes Welt einmal sein wird, mit ganz faszinierenden Bildern. Beeindruckend, manchmal etwas mysteriös und fremd schildert Gott, wie Gottes Welt sein wird. Und dann ist da die Rede vom Thron Gottes und dann heißt es in Vers 3 von Kapitel 21: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Liebe Gemeinde, wir haben in den vergangenen Gottesdienst gesprochen über das Bild der Wohngemeinschaft mit Gott. Gott wird bei uns wohnen. Heute will ich unseren Blick auf das Volk lenken, auf dieses Bild. Sie, die Menschen, werden sein Volk sein. Im Alten Testament gibt es dieses Wort schon, und das ist dort ein besonderes Wort, eher altertümlich, ein bisschen poetisch, feierlich, gehobene Sprache. Und es macht so deutlich, es ist ein Kontrast zum Alltag. Es ist was Besonderes. Und meistens wird es gebraucht für das Volk Israel, für das von Gott auserwählte Volk, das eine besondere Bedeutung hat im Vergleich zu den anderen Völkern. Es ist ein heiliges Volk, nicht dadurch, dass sie sich besonders gut verhalten, ethisch gesehen, oder weil sie die kultischen Handlungen richtig zelebrieren, sondern weil Gott es erwählt hat. Das hat seinen Grund in der Liebe Gottes und in seiner Treue, dass er die Versprechen einhält, die er gegeben hat. Und es ist ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Es beinhaltet gegenseitige Verpflichtung, Treue und Liebe. Da fließt was von Gott zum Volk und da soll genauso etwas vom Volk zu Gott fließen. Und so erfüllt Gott seine Verpflichtung, er führt das Volk aus der Sklaverei, er führt es durch die Wüste in ein neues Land. Das Verhalten des Volkes allerdings entspricht nicht immer so ganz dieser Verpflichtung, sodass es letztendlich dahin zukommt, dass Gott dieses Volk zerstreut und es bedeutungslos wird. Aber das ist nicht das letzte Wort, das Gott über dieses Volk hat. Israel bleibt Gottes Volk, das Volk. Gott wird es nicht völlig verwerfen. Er wartet auf seine Bekehrung, um es wieder als sein Volk anzunehmen. Im Neuen Testament wird dieses Wort, was im Alten Testament so ganz besonders ist, eher so ganz normal gebraucht, das Volk. Damit ist oft einfach die Volksmenge gemeint, die Leute, so alle, die so da sind, die Bevölkerung. Und manchmal auch, um die Gegenüberstellung deutlich zu machen von Volk und von den Herrschern, so diesen Kontrast darzustellen. Manchmal auch für das Volk Israel, aber das ist nicht mehr so eindeutig und besonders. Was Neues im Neuen Testament, das fängt so in Apostelgeschichte 15 an. Da gibt es heiße theologische Diskussionen auf einem Konzil. Da beraten sich die Gemeinden, wie ist es denn nun richtig? Wie sollen wir jetzt mit Menschen umgehen, die nicht schon Juden sind und dann zu Jesus finden, sondern die gar nicht zum Volk Israel gehörten? Jesus war ja eigentlich für die Juden gekommen, hieß es ja immer. Und da heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 14, Simeon hat gezeigt, dass Gott sich selbst der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Revolutionäre Gedanken für jüdische Ohren, obwohl schon im Alten Testament angekündigt. Jetzt erwächst dem Namen Gottes aus den Völkern ein neues Volk, unabhängig, zu welchem Volk sie vorher gehörten. Ganz deutlich wird das in einer modernen Übersetzung des Verses, den ich eben schon gelesen habe, Offenbarung 21, Vers 3. Da wird nämlich Folgendes übersetzt: Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Da ist das so richtig schön bildlich übersetzt, dass dieses neue Volk, was Gott bildet, aus den Völkern herauskommt. Der Titel des Besonderen wird Israel zwar nicht entzogen, aber es tritt ein neues Volk auf, was auch schon im Alten Testament angekündigt wird. Paulus sagt im Römerbrief und zitiert dann, wie auch schon Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk, also das ist eine Art Titel, nicht mein Volk, mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und dann weiter im Korintherbrief, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und hier zitiert Paulus zwei alttestamentliche Schriftworte und wendet sie, ich sag mal, ganz einfach auf die christliche Gemeinde an. Ohne Scheu, ohne Hemmung interpretiert er da etwas Neues und zeigt damit, was Gott neu macht. Und dann heißt es im ersten Petrusbrief, der das im Prinzip genauso macht, er überträgt die besonderen Würdebezeichnungen vom Volk Israel auf die christliche Gemeinde. Da heißt es in 1. Petrus 2, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also diese ganzen besonderen Bezeichnungen, königliches Priestertum, heilige Nation, wird jetzt angewandt auf die christliche Gemeinde. Das ist neu. Und der Hebräerbrief führt das noch viel weiter. Der sieht im Prinzip das gesamte alttestamentliche Geschehen als ein Gleichnis auf die christliche Gegenwart. Paulus bekommt in der Apostelgeschichte einen direkten Auftrag von Gott und der heißt so. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus und dann kommt es: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus soll mit der Botschaft der Liebe Gottes sich an die Menschen wenden, die aus den Völkern kommen. Weil Gott alle Menschen haben will, weil es diese Grenze gar nicht gibt. Es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein. Das wird schon im Alten Testament geweissagt. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin. Gott hat immer schon den Blick auf die Menschen gehabt. Und es bleibt dabei, Israel hat eine besondere Bedeutung und Rolle. Die Hoffnung und Erwartung bleibt, dass am Ende Israel wieder Gottes Volk ist, auch im vollen geistlichen Sinn. Aber dafür werden andererseits aus anderen Völkern neue Glieder zum Volk dazukommen. Es wird etwas Neues geben. Es ist etwas Neues. Wir sind da. Es entsteht quasi ein drittes neues Volk, das gemischt ist. Da geht es gar nicht mehr darum, wo komme ich her, sondern dass wir in Christus miteinander verbunden sind. Wir verschmelzen zu einer neuen Einheit in Christus. Im Galaterbrief heißt es, denn ihr seid alle Söhne Gottes, ich ergänze mal natürlich auch Töchter Gottes, durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr habt alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also wir jetzt auch. Wir bilden zusammen das einheitliche neue Gottesvolk. Nicht, weil wir ethisch so gut sind, moralisch so vorbildlich handeln oder so wundervolle Gottesdienste feiern, sondern weil wir zu Christus gehören. Es gibt weiterhin Unterschiede, aber die sollen nicht mehr trennen. Unterschiede bleiben bestehen, aber sie verlieren ihren trennenden Charakter, weil die Grundlage stärker ist als alles, was uns trennt. Die Grundlage, unser Herr, Jesus Christus. Mit ihm gibt es so eine übergeordnete Einheit des neuen Gottesvolkes. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, wie es so den Gemeinden gegangen ist, den verschiedenen urchristlichen Gemeinden, dann lesen wir da, dass die schon damit ganz schön zu tun hatten, dass die Menschen damals so unterschiedlich waren in diesen Gemeinden. Vor allem in diesen Mischgemeinden, wo verschiedene Nationen waren. Das gab schon ganz schön große Konflikte. Die Vielfalt in den Gemeinden, das musste man theologisch irgendwie verarbeiten und auch praktische Lösungen finden, wie man da miteinander umgeht. Damit musste man erstmal zurechtkommen mit dieser Herausforderung. Und das ist bis heute so, dass es eine Herausforderung ist, mit unterschiedlichen Menschen eine geistliche Gemeinschaft zu bilden. Da gibt es immer Menschen, die einem näher sind als andere. Manche sind sogar nicht nur ganz nahe, sondern sind tatsächlich eine Herausforderung. Das ist so. Es bleibt für uns eine Aufgabe, dieses Miteinander, das Gott uns schenkt, auch gut zu leben. Ganz spannend finde ich persönlich, dass Paulus sehr viel Wert auf die Abendmahlsgemeinschaft legt, auf das gemeinsame Feiern des Abendmahls der unterschiedlich geprägten Christen. Wobei das schon ziemlich schwierig gewesen sein muss, wenn ein ehemals überzeugter Jude, der nun Christ geworden ist, am gleichen Tisch sitzt mit einem ehemaligen Heiden, die eigentlich gar nicht so zusammengingen. Und dann zu sagen, aber durch Christus geht das. Ich löse meine Urteile, meine Wertvorstellungen, ich definiere die neu durch Christus. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Und Paulus fordert das Abendmahl, ich sag mal quasi als Demonstration, als Zeugnis der Einheit, die wir in Christus haben. Als sichtbares Zeugnis, ja, Wir leben diese Einheit, das Miteinander. Das Neue, das Jesus Christus möglich macht. Nicht das Trennende steht im Mittelpunkt, davon gäbe es auch eine Menge, sondern das, was uns eint, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir sind willkommen. Wir sind willkommen bei Gott. Aber auch andere sind willkommen bei Gott. Auch Menschen, die wir vielleicht gar nicht einladen würden. Oder die wir nicht einladen, ganz praktisch gesehen. Wir laden ja nicht jeden in unser Haus. Gott ist da ganz offen. Im Volk Gottes sind Menschen willkommen. In der Hausgemeinde Gottes gibt es viele Räume, die noch leer stehen. Wir gehören zu einer großen Gemeinschaft, zu einem großen Volk hier in Wennigsen, in Deutschland, in der ganzen Welt, das durch Christus vereinigt ist. Und selbst wenn ich am anderen Ende der Welt bin, sind da Menschen, mit denen wir zusammengehören. Gar nicht, weil wir als Familie zusammengehören, sondern weil da Christen sind, mit denen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich liebe es sehr, im Urlaub andere Gottesdienste zu besuchen. In anderen Städten oder Ländern oder sogar Kontinenten. Und dann zu erleben, wir gehören zusammen. Ich war mal in Schweden in einem Gottesdienst, wo ich kein Wort verstanden habe, außer Kirken, also Kirche. Aber sonst kein Wort, aber ich wusste, wir sind verbunden miteinander und für mich kam das auch so rüber. Es gab sogar zwei Lieder, die ich kannte, das war sehr schön. Abgesehen davon verstehe ich noch nicht mal jeden, dessen Sprache ich auch spreche. Also das hat mit Sprache ja gar nicht immer was zu tun, wie man sich tatsächlich versteht. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir noch viel mehr lernen können, die Gemeinschaft des Volkes Gottes zu genießen und sie wertzuschätzen. Dass wir nicht alleine mit Christus sind. Wobei das schon wundervoll ist, das ist überhaupt keine Frage. Gott und ich alleine, das ist schon natürlich das Größte, was es gibt, aber das Mitgrößte ist, dass wir miteinander sind, dass wir ein Volk sind, dass wir eben nicht alleine sind. Da sind viele, viele andere, mit denen wir durch Christus verbunden sind. Vielleicht müssen wir das uns tatsächlich immer mal wieder bewusst machen, weil man das nicht immer so fühlt, dass das gut ist. Weil es manchmal nervt. Manchmal nerven Menschen, ich sag das mal so. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur mir das so geht. Oder sie fordern uns heraus. Oder bringen uns an eine Grenze. Ich denke, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser Reaktion? Ich glaube, wir müssen das uns immer wieder bewusst machen, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir einander haben. Dass wir füreinander da sein können. Und ich glaube, wir müssen auch immer wieder Gemeinschaft tatsächlich suchen. Weil Gemeinschaft sich nicht immer einfach so ereignet. Nur weil Menschen gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sind und Christus kennen, heißt das nicht, dass da immer was passiert. Das liegt auch an uns, ob da tatsächlich Gemeinschaft passiert. Wir müssen uns manchmal tatsächlich auf den Weg machen, Gemeinschaft zu suchen und zu überlegen, wenn sich die Gemeinschaft nicht mich sucht, wie suche ich denn Gemeinschaft? Was brauche ich denn jetzt genau? Wo will Gott mich denn haben? Wie kann ich denn mit Menschen Gemeinschaft haben? Wie geht das denn in meinem Alltag ganz praktisch? Wie schaffe ich Raum dafür? Das passiert meistens nicht einfach so. Das wäre so schön, wenn uns das einfach ereilen würde. Aber manchmal sind wir da tatsächlich gefragt, uns auch darum zu bemühen, diesen Raum zu schaffen. Die Grundlage ist gelegt. Die hat unser Herr gelegt. Die Liebe Gottes. Und durch das Sterben und Auferstehen Jesu Christi und das in uns Wohnen des Heiligen Geistes ist die Grundlage gelegt, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Eine tiefe Gemeinschaft in Christus. Aber das Erleben dieser Gemeinschaft braucht konkrete Räume. Das geht nicht theoretisch, das geht immer nur konkret. Und eine Möglichkeit ist natürlich dieser Gottesdienst. Aber ich glaube, dass wir mehr brauchen, dass wir mehr Austausch brauchen, dass wir das Reden über uns brauchen, wie Gott in unserem Leben wirkt und dass wir Unterstützung brauchen. Wir brauchen ganz konkrete Termine, Treffen, Verabredungen, wo wir miteinander Gemeinschaft erleben. Zu zweit oder zu 17, wie auch immer. Also warte nicht, dass Gemeinschaft sich ereignet, sondern suche Gemeinschaft. Suche das Volk Gottes. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, unser Herz zu öffnen füreinander. Ich glaube, für Gott ist das ja meistens gar nicht so schwierig. Gott ist ein perfekter Gott. Menschen sind nicht perfekt. Unser Herz zu öffnen, unser Haus zu öffnen, damit wir Gemeinschaft erleben können. Vielleicht ist es wichtig, dass nicht wir warten, dass andere uns fragen, sondern dass wir fragen, dass wir anderen Gemeinschaft anbieten. Vermittle Menschen, dass sie willkommen sind. Und da stellt sich mir die Frage, wie fühle ich denn, dass ich willkommen bin? Und dann überlege, wie kann ich das denn für andere machen, dass sie sich willkommen fühlen? Was wäre mir persönlich wichtig? Wie kann ich das umsetzen, dass jemand anderes sich willkommen fühlt? Das ist unsere Hausaufgabe. Unsere Aufgabe. Wie nicht ich uns gebe, ich glaube, dass Gott das von uns so will, dass wir nicht nur als Aufgabe Gemeinschaft haben, sondern das dann auch wirklich als Segen erleben. Und ich denke, ihr habt das alle schon so erlebt, wie ich auch, dass man manchmal denkt, ach, jetzt noch Hauskreisabend oder jetzt dieses Gespräch und dann hinterher zu sehen, boah, das war so wichtig und zwar für mich, gar nicht für den anderen, sondern für mich. Ich habe gedacht, ich gebe was und werde total beschenkt. Lasst uns doch Gott die Möglichkeit geben, uns damit auch zu überraschen und zu beschenken, indem wir einen Schritt gehen und uns öffnen und dann erleben, wie Gott segnet. Uns oder durch uns den anderen segnet. Ja, dazu möge uns Gott helfen. Amen.